Also ein guter Arzt sollte Zeit haben und er sollte auch zuhören, was der Patient oder die Patientin will, damit man eine richtige Diagnose stellen kann.
Der sich Zeit nimmt und einen gut betreut.
Jemand, der sich Zeit nimmt für seine Patienten und ihnen wirklich zuhört, damit er rausbekommt, was ihnen fehlt. Ich denke, dass vielen es schon um die Patienten geht.
Die Realität in deutschen Kliniken sieht anders aus. Die Kosten stehen im Vordergrund, nicht die Hilfeleistung des Arztes, sagt Giovanni Maio. Er ist Arzt und Medizinethiker und warnt vor den Folgen der kostenoptimierten Medizin. Ich bin Gabi Hafner und diskutiere gleich mit ihm darüber, was sich dadurch in der medizinischen Versorgung für uns alle ändern kann. Willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Medizin unter Kostendruck. Wie viel zählt das Wohl des Patienten? Der Arzt und Medizinethiker Giovanni Maio fordert in seinem Buch neue Werte für die Medizin. Wo bleiben die Vorstellungen der Ärzte, Patienten helfen zu können, sie zu heilen? Mein Gast im Studio ist Professor Giovanni Maio. Er ist Professor für Bioethik und Medizinethik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und leitet außerdem das dortige interdisziplinäre Ethikzentrum. Herr Maio, herzlich willkommen erstmal hier bei uns im Studio.
Guten Tag, Frau Hafner.
Sie haben als Dr. Med promoviert, als Internist gearbeitet und sich dann habilitiert mit einem Thema der Ethik. Wann wurde für Sie die Ethik in der Medizin zu so einem wichtigen Thema?
Die Ethik war im Grunde schon vor meinem Studium präsent, weil ich Medizin gewählt habe, um Menschen zu helfen. Das war im Grunde meine Motivation. Und insofern habe ich mich von Anfang an immer für menschliche Fragen interessiert. Für die Frage, wie kann ich einem Menschen helfen, der in Not ist? Und das hatte insofern von Anfang an ethische Implikationen. Aber im Studium wurde das nicht thematisiert. Und das hat mich sehr unbefriedigt gelassen.
Ist das heute anders? Wäre das heute anders?
Ein bisschen vielleicht, aber nicht grundlegend. Das Medizinstudium ist schon sehr, sehr frustrierend für Menschen, die eigentlich einen menschennahen Beruf ausüben wollen und dann dazu verdonnert werden, nur Fakten auswendig zu lernen, ohne wirklich etwas verstehen zu müssen. Verstehen auch davon, wie es dem anderen geht, wenn er krank geworden ist. Der Mensch wird eigentlich nur vermittelt als ein Konglomerat von Organen. Und wird reduziert auf seine Naturbeschaffenheit. Aber die existenzielle Frage, wie können wir Menschen helfen, für die die Welt plötzlich eine andere ist, wenn sie krank geworden sind? Diese Frage wurde nicht thematisiert. Und deswegen war für mich klar, ich muss unbedingt Philosophie studieren. Aber ich wollte dann nicht reiner Theoretiker sein. Und so komme ich dann zurück.
Okay, das ist die Kombination, die Ethik in die Medizin zu bringen, also mit diesen Fragen, wie kann man heilen, wie geht es dem anderen und wie kommt man damit in der heutigen Medizin durch? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns gleich in den nächsten beiden Stunden bei Einfach Leben. Man hört ja Ihre Stimme in diversen Ethikkommissionen. Sie beraten immer wieder die Deutsche Bischofskonferenz, auch die Bundesärztekammer. Um welche Themen geht es da gerade?
Nun, wir haben uns lange Zeit mit den Fragen der Transplantationsmedizin beschäftigt, jetzt auch mit der Frage der vorgeburtlichen Diagnostik. Das sind so die ganz aktuellen Fragen. Bei der Bischofskonferenz in der Bundesärztekammer haben wir uns eben mit Fragen vor allem am Ende des Lebens beschäftigt. Worin liegt die Aufgabe des Arztes?
Und die Frage, was macht der Kostendruck mit der Medizin, mit den Medizinern und den Patienten, kommt die da auch schon mal vor?
Sie ist schon eine Thematik, aber da gibt es natürlich von den offiziellen Institutionen her schon auch Berührungsängste, weil das natürlich ein Thema ist, das durchaus auch polarisiert. Ich finde eben, dass wir über diese Frage nachdenken müssen, was der Patient selbst sich von der Medizin erhofft. Denn der Patient ist die Existenzberechtigung für Medizin. Und deswegen müssen wir auf den Patienten hören. Und das geschieht, finde ich, viel zu wenig.
Ja, als Patient oder Angehöriger haben Sie, liebe Hörer, wahrscheinlich auch Erfahrungen dazu im Kopf. Jeden Tag ein anderer Arzt am Bett im Krankenhaus. Eine Behandlung, deren Sinn einem nicht klar wird, wo man selber nicht eingeweiht wird, beteiligt wird. Keine Chance, einfach mal so mit dem Arzt oder der Ärztin zu sprechen, dass sie oder er einen versteht. Das sind so Erfahrungen, die, glaube ich, viele Patienten machen. Sie fordern in Ihrem neuen Buch auch Werte für die Medizin und die sollen natürlich auch dem Patienten zugute. Was ist denn die Heilung, von der Sie gesagt haben, dass das ja eigentlich das ist, was einen ursprünglich motiviert, Mediziner zu werden? Heilung und helfen.
Ja, ich denke, das muss man trennen. Je mehr man konfrontiert wird mit dem kranken Menschen, desto mehr stellt man fest, dass die Heilung ja gar nicht das Hauptbetätigungsfeld des Arztes ist, sondern vielmehr die Begleitung der Menschen, die man in den meisten Fällen gar nicht heilen kann, sondern die entweder eine chronische Erkrankung haben, für die sie eben Anleitung brauchen, eine Beratung brauchen, oder eben auch schwerwiegende Erkrankungen oder gar Behinderungen, mit denen man sich eben anfreunden kann, sofern man sich von dieser Vision, Medizin ist vor allem für die Heilung da und für nichts anderes, eben befreit. Ich finde, Medizin soll heilen, ja, wo sie kann, aber sie soll keineswegs ihre Zuständigkeit abgeben dort, wo man nicht heilen kann, sondern gerade dort muss sie sich aufgerufen fühlen, zu helfen. Und helfen ist eben mehr als heilen. Helfen kann eben bedeuten, den anderen dabei zu unterstützen, sich mit der neuen Situation des Krankgewordenseins auch anfreunden zu können. Ernst nimmt, aber in der Krankheit nicht das Ende des guten Lebens sehen muss. Darin steht die eigentliche Hilfe der Medizin.
Dieser Weg des Helfens kollidiert ja mit der modernen Medizin, gerade der Krankenhausmedizin, wo es darum geht, eine klare Diagnose zu stellen, einen Behandlungsplan zu entwerfen und den Patienten dann auch möglichst schnell wieder in ein Leben zu entlassen.
Ja, das Grundproblem der modernen Medizin besteht darin, dass sie so organisiert wird, als ginge es darum, die Menschen so schnell wie möglich durchzuschleusen durch vorgefertigte Prozeduren.
Das ist so ein bisschen wie in der Autowerkstatt.
Ein bisschen wie in der Industrie, ja. Dass man eigentlich die Medizin in einer Weise organisiert, als ging es um eine Fließbandabfertigung von Menschen. Und das ist eine falsche Wegweisung, weil es ja letzten Endes in der Medizin um eine Verständigung geht, nicht? Zu verstehen, nicht nur, was der andere hat, sondern wer er ist. Mhm. Denn nur wenn man verstanden hat, wer der andere ist, wird man ihn tatsächlich auch gut begleiten können, ihn auch entsprechend beraten können, ihn unterstützen können. Die moderne Medizin wird reduziert auf die Reparatur, so als könnte man Patienten einfach durch einen Handstrich befreien von seiner Krankheit als Defekt. Aber beides ist eben falsch. Die meisten Patienten kann man nicht befreien und zweitens ist die Krankheit kein Defekt, sondern sie ist eine Existenzform. Der Mensch lebt mit seiner Krankheit, also müssen wir bei jedem Menschen einzeln herausfinden, wie wir ihm helfen können, seine eigenen Ressourcen auch zu mobilisieren, damit er gut umgehen kann mit seiner Krankheit.
Das fordert natürlich ganz andere Fähigkeiten, als nur eine gute Diagnose stellen zu können und diverse Möglichkeiten zu kennen, diese Krankheit zu behandeln. Aber sind so festgelegte Handlungsschritte und Prozesse in der Medizin nicht auch was Sinnvolles, also im Sinne von Qualitätskontrolle, Fehler zu vermeiden, weniger Erfahrenen, denn diese Medizin, von der Sie sprechen, die braucht ja auch sehr viel Erfahrung, Lebenserfahrung, Menschenkenntnis, weniger Erfahrenen so eine Richtschnur zu geben?
Ja, das ist richtig. Medizin ist ja eine Wissenschaft und als solche darf sie natürlich nicht beliebig vorgehen, sondern sie hat Regeln. Aber diese Regeln, Behandlungsstandards, aber man muss eben bedenken, dass jeder Patient dann doch ein Individuum ist und wir immer überlegen müssen, ob die allgemeine Regel überhaupt für dieses individuelle Wesen tatsächlich passend ist. Und wichtig ist eben, dass es in der Medizin immer um Abwägungsentscheidungen geht. In den seltensten Fällen gibt es nur eine Möglichkeit. Es gibt immer eine Palette an Möglichkeiten. Und man muss eben dann herausfinden, welche der denkbaren Möglichkeiten für den einzelnen Patienten die passendste ist. Im Gespräch herausfinden, wie man einen gemeinsamen Weg bei seiner ganz individuellen Situation finden kann.
Giovanni Maio, Arzt und Medizinethiker mit einer Professur in Freiburg, hat die Medizin, wie Sie speziell an deutschen Krankenhäusern praktiziert wird, unters Röntgengerät gelegt, könnte man sagen, in seinem Buch Werte für die Medizin und viele Stellen entdeckt, die zeigen, da muss etwas getan werden, um im Bild zu bleiben. Vielleicht der Patient muss seinen Arbeitsstil vollkommen verändern. Was ist denn Ihre Diagnose für die Medizin?
Die gegenwärtige Medizin wird einfach zu sehr so ausgerichtet, als wäre sie eine industrielle Abfertigung. Und deswegen fühlen sich viele Patienten in der modernen Medizin gar nicht wirklich verstanden und gar nicht wirklich gesehen als Menschen, sondern nur als Nummer, die durchgeschleust wird. Und deswegen müssen wir neu denken. Ich finde, dass wir durch die gegenwärtige Situation so Anreize haben, so schnell wie möglich durchzuschleusen, so viel wie möglich zu machen und so wenig wie möglich zu sprechen. Und das ist komplett falsch für eine Medizin.
Wenn da so viel nicht stimmt in dem System, wenn wir mal so im Bild der Krankheit bleiben, so starke Symptome vorhanden sind, dann müssen ja irgendwo auch Schmerzen auftreten in diesem System der Medizin. Werden die ignoriert oder sind die nicht deutlich genug oder sind die nur in Anführungszeichen bei den Patienten?
Ja, die Schmerzen werden abgefedert dadurch, dass die Ärzte selber sich in gewisser Weise selbst ausbeuten, um dem Patienten trotz des Systems einigermaßen gerecht zu werden, weil sie ja dem Patienten helfen wollen, aber sie werden nicht für die wirkliche Hilfe belohnt und bezahlt, sondern für das Durchschleusen von so viel wie möglich an Patienten. Dafür werden sie belohnt und viele Ärzte bäumen sich dagegen auf und versuchen, trotz des Systems eine humane Medizin zu praktizieren. Aber ich finde, dass die Anreize falsch sind und insofern wir ein neues System brauchen, das eben die Ärzte davon befreit, zum Beispiel an die Erlöse zu denken. Die Ärzte müssen daran denken, wie viel Geld sie kriegen für einen Patienten. Sie müssen an den Umsatz denken. Und ich finde das nicht richtig. In einem Medizinsystem darf man nicht dazu angehalten werden, es so auszurichten, wie wenn es ein Geschäft wäre. Das darf einfach nicht sein, weil es ist ein soziales System und da geht es um das Wohl des Patienten. Das wollen die Ärzte, das wollen die Patienten, aber das System bewertet die Ärzte danach, ob man schwarze Zahlen schreibt. Und das ist falsch, finde ich. Man muss gut wirtschaften, ja, man darf keine Verschwendung betreiben, aber man darf nicht dazu angehalten werden, Patienten danach zu klassifizieren, ob sie viel einbringen oder wenig einbringen. Ob sie viel kosten oder wenig kosten. Patienten, die chronisch krank sind, die schwer krank sind, die pflegebedürftig sind, gelten als uninteressante Patienten, weil sie dem Klinikum sehr viel kosten. Und das finde ich nicht richtig. Man muss danach fragen, wie können wir ihm helfen, aber nicht danach, was kostet er uns. Insofern ist das System ein falsches, weil wir haben aus dem sozialen System, das eben im Grunde dazu da ist, um eine schon eine zukunftssichernde Vorsorge zu leisten. Aus diesem sozialen System haben wir ein privatwirtschaftlich organisiertes System gemacht. Die Krankenhäuser gelten nicht mehr als soziale Einrichtungen, sondern sie sind alle zu Unternehmen umetikettiert worden.
Ja, wenn man vielleicht in die Geschichte zurückblickt, wenn man jetzt so sagt, ja, soziale Einrichtungen, aber tatsächlich gerade die Krankenhäuser, die moderne Krankenhäuser, kamen aus den Spitälern, oft auch unter der Leitung von Orden, wo so eine ganzheitliche soziale Arbeit eigentlich passiert ist. Waisenkinder, Geburten, Altenpflege, psychisch Kranke, aber eben auch die Krankenpflege. Also da war das ein soziales System und das hat sich sehr, sehr weit davon entfernt nach Ihren Beobachtungen. Was bekommt man denn nicht als Patient? Man bekommt viele Untersuchungen, man bekommt eine aufwendige Diagnostik. Was bekommt man heute nicht als Patient, was man braucht?
Das, was Ihnen fehlt, ist eine Person, die sich Zeit für Sie nimmt und die sich wirklich für Sie als Individuum interessiert. Das Grundproblem der modernen Medizin ist ja, dass die Patienten typisiert werden und im Grunde alle Abläufe automatisiert werden. Und die Individualität, die Besonderheit des Patienten wird gar nicht mehr gesehen, sondern wird zu einer Nummer erklärt, die man dann so schnell wie möglich und so stromlinienförmig wie möglich durchschleust. Auf diese Weise ist in dem System ein wirkliches Gespräch gar nicht mehr vorgesehen. Der Patient wird reduziert auf die Befunde, die man von ihm erheben kann. Das Gespräch ist nur noch beiläufig, allenfalls als Aufklärungsgespräch gedacht. Aber ein Kennenlerngespräch, in dem Sinne, dass erst über das Gespräch herausgefunden werden kann, welchen Weg man gemeinsam gehen muss, das ist nicht vorgesehen. Insofern fehlt vor allen Dingen das ernst genommen werden in der Klinik, dass jemand da ist, von dem man das Gefühl hat, dass er sich wirklich um mich kümmert.
Also zunächst mal das gesehen werden, eine Aufmerksamkeit, dann auch eine Zuwendung im Gespräch und die Zuwendung auch in der Pflege, die dann nicht unbedingt natürlich, die dann nicht von den Ärzten kommen wird, aber das zieht sich ja durch auch auf die Ebene der Pflege.
Ja, alle Heilberufe sind davon betroffen, die Pflege in ganz eklatanter Weise, dass die Pflege eben dazu verdonnert wird, ihren Aufgabenbereich allein auf die Verrichtung reduziert zu wissen und weniger auf die Beziehung. Und dass es ganz schlimm ist, dass die Pflege nur noch abgestellt wird dazu, eine Körperpflege zu realisieren, ohne wirklich Zeit zu haben, eine Beziehung zum Patienten aufzubauen.
Also man pflegt den Körper, nicht den Menschen sozusagen.
So ist es, nicht? Man tut so, als wäre es mit der Pflege des Körpers getan. Aber wenn diese Körperpflege nicht eingebettet ist in eine Vertrauensbeziehung, in Vertrautheit, in ein Berührungsgespräch sozusagen, das man vornehmen kann, dann fühlen sich die Patienten ausgeliefert.
Was wäre so ein Berührungsgespräch? Das ist ein interessanter Begriff.
Ja, dass man mit dem Patienten in Berührung tritt, dadurch, dass man signalisiert, dass man sich für ihn interessiert. Und in dem Moment, wo man genau das signalisieren kann, bekommt man erst Zutritt zu seinem Körper. Sie können nicht einfach auf den Patienten zugehen und ihn berühren. Nicht? Das ist ein Übergriff, das wird auch so wahrgenommen. Und deswegen reagieren dann Patienten auch aggressiv darauf. Nicht? Und die armen Pflegenden, das sind dann die Leidtragenden, die auch Gewalterfahrungen machen, weil sie keine Zeit haben, Beziehungen zu entfalten zum Patienten, eine vertrauensstiftende Atmosphäre überhaupt herzustellen. Ne? Deswegen Berührungsgespräche. Man spricht zuerst, bevor man berührt. Und man berührt so, dass der Patient diese Berührung als Gespräch wahrnimmt. Mhm. Nämlich, ich gehe auf dich ein, ich nehme Rücksicht auf dich, ich habe Respekt vor dir. Das ist eine ganz besondere Herausforderung, für die man eben Zeit braucht.
Genau.
Und innere Ruhe braucht. Wenn aber die Pflegenden eben im Minutentakt arbeiten müssen und danach kontrolliert werden, wie viele Handstriche sie denn vollzogen haben, wie viel sie dokumentiert haben, dann fehlt diese innere Ruhe und dann ist die Atmosphäre zerstört und der Patient fühlt sich ausgeliefert und nicht mehr wohl dabei. Ja, im Grunde geht das System von einem mechanistischen Menschenbild aus, dass der Patient kommt mit einem Befund und diesen gilt es durch irgendeine Maßnahme wegzureparieren sozusagen. Und manchmal funktioniert das auch, aber in den allermeisten Fällen lässt sich das nicht einfach wegreparieren, sondern der Befund ist eine Herausforderung für das Leben. Und insofern vergisst man, dass man als Arzt auf verschiedenen Ebenen helfen muss. Dass man zwar das Medikament hat, den Eingriff hat, die Operation vielleicht, aber dass sich darin, in diesen Verrichtungen, sich der Auftrag der Ärzte nicht erschöpft. Denn sie können eben mit dem Medikament allein oft gar nicht helfen. Sie brauchen eine Vertrauensbeziehung erst einmal, damit der Patient an das Medikament glaubt. Wenn er gar nicht daran glaubt und Ihnen gar nicht vertraut, wird das Medikament auch nur halb wirken. Und dazu kommt, dass wenn Sie tatsächlich ein Vertrauensverhältnis aufbauen können, dann hat eben das Gespräch für sich genommen eine heilende Wirkung. Über das Gespräch fühle ich mich dann beruhigt, fühle ich mich dann nicht mehr alleine mit dieser Krankheit. Und dadurch erfahre ich eine innere Bestärkung und schöpfe Mut und habe Zutrauen in die Zukunft. Deswegen ist das Gespräch oft sehr viel wirksamer als das Medikament. Aber wenn die Ärzte nur noch verschreiben und ganz wenig sprechen, dann wird der Patient eben nur halb geheilt.
Das ist ja beinahe eigentlich eine spirituelle Dimension auch, die sich da auftut, wenn sich wirklich eine Beziehung entwickeln kann über so ein Gespräch. Also Mut fassen, Hoffnung fassen, irgendwie eine Idee vielleicht bekommen, wie ich mit einer Krankheit weiterleben kann.
Ab dem Moment, wo jemand sich bereit erklärt zuzuhören, hat der Patient die Chance, sich nochmal selbst neu zu erzählen und dadurch sich neu zu sehen und neue Einsichten gewinnen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist. Deswegen ist es so einfach, Menschen zu helfen. Man muss ihnen nur wirklich zuhören wollen und sie helfen sich selbst. So muss man das sehen. Und die Medizin ist aber ausgerichtet auf Aktionismus, ständig etwas zu tun.
Vielleicht gibt es deswegen so viele Bücher über Heilungen, über Krankheiten, Patientenerfahrungen, Krankheitserfahrungen, weil man sozusagen das Gespräch, das oft nicht stattfindet in der tatsächlichen Behandlung, so ein bisschen damit reinholen kann in diesen Prozess, sich das als Patient auch dazu holen kann. Und dann setzen ja auch immer mehr Menschen auf Naturmedizin, Heilpraktiker, Therapien außerhalb der Schulmedizin. Ist das vielleicht auch eine Reaktion auf eine Medizin, die vielleicht technisch gut ist oder versucht, technisch gut zu sein, aber am Menschen vorbeigeht?
Ja, unbedingt. Die moderne Medizin möchte ja eigentlich gar nicht so sein, aber sie wird dazu abgestellt, mechanistisch zu werden. Und das führt dazu, dass viele Patienten darin nicht ihr Heil sehen können.
Melden sich da die Patienten auch zu wenig eigentlich mit ihrer Kritik? Ich meine, jede gute Klinik hat doch einen Bewertungsbogen. Da wird natürlich vieles einfach so abgefragt mit irgendwelchen Ziffern, aber da ist immer auch Platz, um noch was dazu zu schreiben. Wäre.
Ja, im Grunde müssten Patienten viel mehr sich dagegen wehren, in solchen Reparaturfabriken behandelt zu werden. Letzten Endes hat der Patient schon eine Macht, indem er auch die Kliniken bestraft, die ihn nicht ernst nehmen, in denen zu wenig mit ihm gesprochen wird. Und insofern besteht kein Anlass zur Resignation. Ich finde, dass wir gemeinsam dafür kämpfen müssen, dass die Medizin zu ihrer ursprünglichen Identität als eine zuwendungsorientierte soziale Praxis wieder hinfindet.
Wer Medizin studieren will, kann sich ab sofort für einen Studienplatz bewerben fürs nächste Semester. Noch ist das Fach begehrt, aber das könnte sich ändern, warnt der Arzt und Medizinethiker Giovanni Maio.
Wenn Sie in den Hörsaal gehen und sich anschauen, wer studiert Medizin, dann stellen Sie fest, dass der Großteil dieser jungen Menschen, 19 Jahre alt, das sind Menschen, die für andere etwas tun wollen. Und dann kommen sie in ein Studium, in dem sie nur auswendig lernen müssen. Und später in eine Klinik, in der sie nur nach Fallzahl bewertet werden. Und das ist frustrierend.
Ich bin Gabi Hafner und frage Giovanni Maio bei Einfach Leben, wie er die Zukunft der Medizin sieht und wie sich die Fehlentwicklungen stoppen lassen. Gleich bei Einfach Leben. Medizin unter Kostendruck. Wie viel zählt das Wohl des Patienten? Der Arzt und Medizinethiker Giovanni Maio fordert in seinem Buch neue Werte für die Medizin. Wenn sich aber nichts ändert, besteht da eigentlich die Gefahr, dass die Ärzte ihre Motivation verlieren für ihren Beruf?
Wir müssen eben von politischer Seite arbeiten an guten Arbeitsbedingungen für die Heilberufe. Und gute Arbeitsbedingungen heißt vor allen Dingen, den Ärzten die Freiheit lassen, selbst zu entscheiden, wie man Patienten behandelt. Sie nicht zu gängeln mit einer Überbürokratisierung. Die Ärzte verbringen sehr viel Zeit damit, zu dokumentieren und am Computer zu arbeiten, statt am Patienten. Wir haben eine Überkontrolle, eine Überbürokratie. Diese Ausrichtung raubt den Ärzten die letzte Zeit, die sie noch hätten für ihre Patienten. Insofern müssen wir, wenn wir überhaupt wollen, dass in Zukunft wir ausreichend Ärzte für die Versorgung haben, müssen wir den Ärzten Freiräume zurückgeben und Zeit zurückgeben, die sie für das Gespräch mit den Patienten verbringen müssen und dürfen.
Wann ist sozusagen der Sündenfall passiert, als das System umgekippt ist?
Ja, angefangen hat es schon in den 90er Jahren, spätestens dann, als man die Fallpauschalen verbindlich eingeführt hat. Das war der größte Wandel der Medizin, dass man eben nicht mehr die Krankenhäuser danach bezahlt hat, was sie ausgegeben haben, sondern ihnen nur noch eine Pauschale gibt für den Fall des Patienten. Und die Kliniken waren dann dazu verurteilt, mit dieser Pauschale zu rechnen. Und das hat dazu geführt, dass man dann gespart hat. Dann hat man angefangen zu sparen. Und zwar nicht an dem, was vielleicht überflüssig war, sondern man hat am Personal gespart. Zuerst die Pflegenden wegrationalisiert, 50.000 Stellen Pflegekräfte einfach weggestrichen, um zu sparen. Aber auch an der Kontaktseite der Ärzte.
Also man hat falsch eingespart?
Genau, man hat am falschen Ende gespart. Man hat an der Beziehung gespart. Man hat nicht an den Operationen gespart. Und das ist der andere Effekt, dass wenn Sie nur noch eine Pauschale kriegen, dann rechnen Sie sich eben aus, wie können wir die Bilanzen günstig beeinflussen. Dann müssen wir also mehr Patienten aufnehmen, und zwar nur die Patienten, die viel bringen. Und deswegen macht man sehr viele Operationen.
Da gibt es ja auch Zahlen dazu, dass gerade in Deutschland in ganz verschiedenen Bereichen viel zu viele Eingriffe oder überdurchschnittlich viele Eingriffe gemacht werden im Vergleich auch zu anderen Ländern.
So ist es. Sie werden eben dann dazu angehalten, auf die Erlössituation zu schielen, und dadurch machen sie oft viel zu viel, nämlich das, was viel Geld einbringt. Deswegen ist die Einführung der Fallpauschalen der Sündenfall gewesen für die moderne Medizin, weil ab dem Moment die Ärzte gelernt haben, auf das Geld zu schielen, was sie vorher nicht machen brauchten. Als ich Arzt war, da haben wir einfach behandelt nach dem, was der Patient brauchte. Wir haben nicht überlegt, bringt uns das was oder bringt uns das nichts, und mit welcher Maßnahme können wir mehr Geld kriegen. Das sind Überlegungen, die vertrauenszerstörend sind, finde ich.
Aber die jüngeren Ärzte, die kennen diese Zeit gar nicht mehr, diesen quasi paradiesischen Zustand, wo das so war. Also da hat sich tatsächlich also ein richtiger Kulturwandel in der Medizin angebahnt. Trotzdem sind Ärzte ja nach wie vor an den hippokratischen Eid gebunden. Sie verpflichten sich, zum Wohl der Patienten zu arbeiten. Aber zugleich steht die Medizin unter diesem gnadenlosen Druck der Kostenkontrolle, der Einsparung. Heißt das für Ärzte, sie müssen auch immer so ein Stück weit gegen das System, gegen den Zeitdruck und diese Regelungen anarbeiten, wenn sie eine gute Medizin machen wollen?
Ja, das heißt im Grunde, dass die Ärzte jeden Tag sich in einer Zwickmühle sich befinden und eine Art moralische Dissonanz empfinden. Sie wollen für den Patienten, ausschließlich für den Patienten da sein, aber sie haben einen Geschäftsführer, der ihnen sagt, wenn aber deine Zahlen nicht stimmen, dann streichen wir dir die Betten oder du verlierst sogar deine Stelle und so weiter. Das ist eine Zwickmühle der Ärzte, die unverantwortlich ist, weil der Arzt nicht deswegen Arzt geworden ist, um sich um die Bilanzen zu kümmern, sondern um die Patienten. Er darf keine Verschwendung betreiben, und das war sicher früher ein gewisses Problem, dass so wenig Kostenbewusstsein da war, dass man oft Patienten viel zu lange behalten hat in der Klinik. Da hat man Verschwendung betrieben. Aber diese Verschwendung hätte man auch anders eindämmen können als durch einen Paradigmenwechsel, der sagt, hier, du kriegst nur noch eine Pauschale. Denn das verändert jetzt komplett das Denken.
Trotzdem sind Ärzte ja nach wie vor an den hippokratischen Eid gebunden.
Die Ärzte fühlen sich an ihren Eid gebunden. Das ist ja ihre Identität. Und deswegen haben viele Ärzte ein schlechtes Gewissen. Wenn sie dann nach Hause gehen und denken, heute bin ich dem Patienten nicht gerecht geworden, weil ich keine Zeit mehr fand, mit ihm zu sprechen.
Also fehlt da ein Stück weit der Sinn des Berufs, warum man diesen Beruf ursprünglich gewählt hat?
Das Problem ist, dass im gesamten System niemand danach fragt, wie geht es dem Patienten, sondern nur nach den Zahlen gefragt wird. Das sind die einzigen Bewertungskriterien, die am Ende ausschlaggebend sind. Es gibt ja immer Gespräche zwischen den Ärzten und den Geschäftsführern, und dort geht es nur um Zahlen. Dass man Patienten geholfen hat, dass man dass man sie in einer Form entlassen hat, dass sie wirklich auch gut weiterleben konnten, das interessiert niemanden mehr. Und das tut weh, weil die Ärzte wollen nicht danach bewertet werden, ob sie jetzt die Fallzahlen gesteigert haben, sondern sie wollen danach bewertet werden, was man hinterlassen hat durch die Behandlung. Und danach wird nicht gefragt, weil wir eben die Steuerung der Kliniken Menschen überlassen, die von Medizin keine Ahnung haben. Das ist ein ganz großes Problem.
Warum wehren Ärzte sich nicht stärker dagegen, eben so als durchgeplante Gesundheitsingenieure funktionieren zu sollen? Der Arztberuf ist ja ein sehr angesehener Beruf. Nach wie vor hat er eigentlich einen hohen Stellenwert. Da möchte man doch denken, wenn Ärzte sich da zu Wort melden über ihre Situation, dann sollte da eine Veränderung möglich sein.
Sie sind ja alle Einzelkämpfer. Wir haben keine konzertierten Aktionen. Wir haben aber auch eine Zerstrittenheit der Ärzte. Es gibt eben Grabenkämpfe zwischen Ärzten, die Fachärzte sind, und solche, die allgemeinmedizinisch orientiert sind, Hausärzte sind. Wir haben Streitigkeiten zwischen stationärer Medizin, ambulanter Medizin. Es gibt einfach Grabenkämpfe.
Weil alle auch gucken müssen, wo sie finanziell bleiben.
Richtig, ja. Und dadurch, dass die sich gegenseitig behaken, sprechen sie nicht mit einer geschlossenen Stimme. Und es gibt natürlich Gewinner dieses ökonomisierten Systems. Es gibt manche Ärzte, die verdienen natürlich in diesem System sehr gut.
Welche sind das?
Es gibt natürlich private Kliniken, die nutzen das System vollkommen aus, nicht? Die tatsächlich auch Steigerungsraten haben.
Im besten Fall mit Patienten zum Beispiel aus arabischen Ländern, wie wir das hier gerade im Münchner Raum immer erleben.
Das sind Wildwüchse und auch Fehlentwicklungen, dass man Patienten akquiriert, mit denen man viel Geld machen kann, statt zu überlegen, was für eine Medizin brauchen wir, wo ist der Bedarf am größten. Wir brauchen eben für die Zukunft eine Medizin der chronisch Kranken, eine Medizin der betagten Menschen, der Geriatrie, eine Medizin palliativ orientiert. Das ist die Zukunft der Medizin, aber doch nicht diejenigen, die jetzt gut bezahlen können. Nicht? Ich finde das eine Fehlentwicklung. Und deswegen gibt es auch diesen Aufschrei nicht, weil es ganz unterschiedliche Interessen gibt und es eben viele Verlierer im System gibt, aber manche Gewinner, die durch diese durchökonomisierte Form des Systems auch sehr viel verdienen können. Und das finde ich nicht gut. Ich finde auch, dass die Krankenkassengelder nicht an die Börse fließen dürfen. Ich finde, dass wir in unserem Land auch viel zu viele Privatisierungen haben. Ich finde, es muss klar sein, dass Medizin und Pflege eine Form der Daseinsvorsorge ist und dass der Staat die Verantwortung dafür hat. Und das darf nicht beliebig privatisiert werden. Das ist eine Fehlentwicklung. Aber die privaten Kliniken sind ja nicht der Ursprung des Problems, sondern sind nur die Folge eines ökonomisierten Systems.
Man liest in schöner Regelmäßigkeit auch von Skandalen. Es fing an mit den Spenderorganen vor einigen Jahren zum Beispiel, wo viele Missbräuche festgestellt wurden, oder jetzt kürzlich, als aufgedeckt wurde, dass viele fehlerhafte Prothesen verwendet wurden und immer noch werden, und die Ärzte sich nicht mal die Mühe machen, an ein bestehendes Register solche Defizite weiterzumelden, wo man denkt, das müsste eine Selbstverständlichkeit sein. Was ist da passiert? Sind das einfach dann Pervertierungen, die durch so ein falsch ausgerichtetes System auch kommen, wo sich ein Arzt denkt, ist mir jetzt egal, es gibt eh schon so viele Vorschriften, ich mache da jetzt nicht mehr mit, ich schaue selber, wo ich bleibe.
Ja, man muss eben sehen, dass wenn man nur danach bewertet wird, ob man jetzt mehr operiert oder weniger, dass durch diese Anreize natürlich eine Verführung entsteht. Und das ist ganz gefährlich.
Wie wird sich das auswirken auf die Versorgung, auch gerade auf dem Land?
Was wir heute haben, ist, dass wir nur noch auf die schwarze Zahl schauen und nur noch der Markt im Grunde entscheidet, dass wir auf diese Weise eine Ausdünnung der Landschaft haben, eine Konzentrierung der Krankenhäuser auf Großklinika und zugleich eben eine enorme Spezialisierung. Aber die Grundversorgung, die Regelversorgung, die wird abgebaut. Das heißt also, wir werden in Zukunft sehr viel weitere Anfahrtswege haben im ländlichen Raum, weil es sich dort gar nicht rechnet, solche Krankenhäuser.
Ja, und weil dort schon mal auch die niedergelassenen Allgemeinmediziner in manchen Regionen, fängt es ja schon an, fehlen werden. Dann auch eben die Krankenhäuser, die Bezirkskrankenhäuser, wo wir heute eigentlich noch eine Struktur haben.
Genau, die werden wegrationalisiert und das ist nicht richtig, weil der Markt kann eben die Bedarfslage nicht decken. Das vergessen wir eben. Wir denken immer die schwarze Zahl und wenn entsprechend die Krankenhäuser nicht wirtschaftlich agieren können, dann müssen sie verschwinden. Das ist aber falsch, denn die schwarze Zahl sagt nichts darüber aus, ob tatsächlich das, was da angeboten wird, tatsächlich auch notwendig ist. Nicht? Mhm. Sagen nur darüber aus, dass man klug investiert hat.
Also es kann sein, dass ich, wenn ich eine seltene Krankheit habe, die aber vielleicht aufwendig behandelt werden kann, dass ich da besser versorgt bin, als wenn ich eine 0815-Krankheit habe, irgendwas, Herzgefäß, wo sich nicht viel dran verdienen lässt, dann wird es mir damit nicht so gut gehen unter Umständen.
So wird es sein. Die Menschen, die chronisch krank sind, die Menschen, die komplexe Krankheiten haben, werden die Verlierer sein. Und die, die eben eine Knieoperation brauchen, spezialisiert, umschrieben und mit guter Planbarkeit, ja, das sind die Gewinner, weil diese Operationen rentieren sich. Aber die Versorgung eines chronisch kranken Menschen, bei dem man gar nicht weiß, was man genau machen muss, sondern erstmal investieren muss, das wird immer unattraktiver werden. Und das ist unvernünftig, ein solches System zu etablieren, weil die Zukunft der Medizin wird aus chronisch Kranken bestehen.
Aber selbst so eine Knieoperation mit einer sehr gut gelungenen OP ist es ja noch nicht getan. Wenn ich da 20 Kilo Übergewicht zum Beispiel mitbringe oder nicht bereit bin, in der Reha wirklich mitzuarbeiten, dann hilft mir die gute Operation vielleicht im Endeffekt gar nichts. Also zum Weiterkommen auf diesem Weg, da braucht es immer mehr eigentlich als diese technische Seite der Medizin.
Ja, unbedingt. Wir müssten eine Beziehungsmedizin bezahlen, eine sprechende Medizin bezahlen, weil nur über diese sprechende Medizin sie tatsächlich den Patienten auch helfen können, dass er sich so verhält, dass vielleicht eine Operation gar nicht notwendig wird. Mhm. Je mehr sie in die Operation quasi, je attraktiver sie die Operation machen, desto mehr wird die Beziehung abgebaut, weil man dann schickt man die Patienten schnell zur OP, auch wenn sie gar nicht notwendig wäre.
Und nach jeder Operation irgendwann kommt man als Patient wieder zurück in seinen Alltag hoffentlich und muss aber dann vielleicht einiges ändern oder sollte motiviert sein, vielleicht Dinge zu verändern, damit man eben besser leben kann mit einer Krankheit oder mit einem neuen Knie zum Beispiel. Da braucht es ja auch jemanden, der mich dafür motiviert, der mich ein bisschen vielleicht auch begleitet. Und das sind ja oft die wirklichen Kostenverursacher. Also wenn man letztlich es nicht schafft, seinen Lebensstil dann auch zu verändern, sich vernünftiger zu ernähren zum Beispiel.
So ist es. Also nehmen Sie Beispiel Zuckerkrankheit. Die Diabetologen, die beklagen sich, dass eigentlich das, was sie tun, viel zu wenig bezahlt wird. Weil jemanden zu betreuen, der zuckerkrank ist, das bedeutet, dass man in die Beziehung investieren muss, um ihn wirklich zu motivieren, auch sein Verhalten zu verändern und bei der Stange zu bleiben. Das ist beziehungsintensiv. Wenn Sie aber das gar nicht bezahlen, sondern nur die Rezepte bezahlen, ja, dann werden Sie diese Patienten nicht wirklich gut behandeln können. Aber das System führt eben dazu, dass die Diabetologen selber demotiviert werden, weil sie werden viel zu schlecht bezahlt für das, was sie tun. Oder nehmen Sie die Kinderärzte, die wirklich mit Beziehung hantieren jeden Tag, mit den Eltern sprechen müssen sehr viel. Die werden so schlecht bezahlt, dass sehr viele Kliniken bedroht sind und die Kinderärzte sich gar nicht niederlassen wollen.
Weil sie wissen, dass sie überfordert werden von dem Run, der da auf die Praxis einsetzen wird.
Ja, und viel zu wenig Geld dafür kriegen, dass sie gar nicht existieren können. Nicht? Sie werden in Zukunft, auch bei den Augenärzten, sie werden in Zukunft kaum mehr Augenärzte haben, weil die Augenärzte verdienen nur noch an den Operationen, dass sie da entsprechend beraten, das wird gar nicht bezahlt. Wir haben auf diese Weise eben eine Ausdünnung der Landschaft und wir werden in Zukunft eben beziehungsintensive ambulante Medizin gar nicht mehr haben.
Ja, und wie diese Fehlentwicklung gestoppt werden kann, darum geht's als nächstes im Gespräch mit dem Arzt und Medizinethiker Giovanni Maio. Die Medizin steht bei uns unter dem Diktat der Kostenoptimierung. Das Wohl der Patienten und auch eine gute Versorgung stehen da nicht im Vordergrund. Der Arzt und Medizinethiker Giovanni Maio kritisiert das als Systemfehler. Herr Maio, wie kommt man aus dieser Fehlentwicklung raus?
Ich finde, dass wir ein ganz neues System brauchen, in dem die Politik die Verantwortung übernehmen muss, wie die Krankenhaussituation ausgerichtet wird. Man muss einen Bedarfsplan machen, man muss eben festlegen, wie viele Krankenhäuser brauchen wir wo. Und wenn man das festgelegt hat, dann ist der Staat dafür verantwortlich, dass diese Krankenhäuser auch finanziert werden.
Gibt es vielleicht in anderen Ländern gute Ideen, gute Praxis, wo man das deutsche System so ein bisschen damit auffrischen könnte, wo man sagen könnte, das könnte man übernehmen oder da kann man sich anregen lassen, denn so ein bestehendes System wieder umzubauen, das ist ja doch ein Prozess mit ungewissem Ausgang. Sie haben gefordert, dass die Politik das übernehmen wird. Da ist das Vertrauen oft auch nicht mehr so groß. Gibt es denn Modelle, wo man sagen kann, ja, da läuft einiges besser, da läuft einiges anders als bei uns, davon kann man sich zumindest anregen lassen?
Nun, wir haben in allen westlichen Ländern diese im Grunde Durchökonomisierung des Sozialen als ein Grundfehler unserer Zeit, dass wir glauben, über eine ökonomische Rationalität soziale Fragen lösen zu können. Diesen Fehler machen alle Länder. Aber wir haben auch Ansätze, das zu revidieren. Also bei der Pflege hat man das jetzt ja gesehen. Also dass der Minister selber zugegeben hat, dass die Fallpauschalen für die Pflege nicht mehr gelten sollen. Und jetzt hat man die Pflege aus dem Fallpauschalsystem herausgenommen, damit man wieder frei wird, eben in die Pflege zu investieren. Das Problem ist nur, wenn man eingesteht, dass bei der Pflege es notwendig ist, aus dem DRG-System, aus dem Fallpauschalsystem auszusteigen, dann ist es doch eine logische Konsequenz, das auch für die Ärzte zu tun. Denn was unterscheidet die Pflege denn von den Ärzten? Auch dort geht es darum, dass am Personal nicht gespart werden darf, wenn man eine gute Medizin haben will. Und deswegen wird das System, solange man die Fallpauschalenregelung haben, nicht zu retten sein. Das wird weiter in diese Richtung gehen und das finde ich politisch unverantwortlich. Und die Politiker müssen einsehen, dass sie auch Fehler eingestehen müssen, um ein neues System zu etablieren, das eben die Heilberufe nicht nach Geld bewertet, sondern danach, ob sie tatsächlich dem Bedarf der Patienten gerecht werden. Und der Patient braucht Technik und Zuwendung. Der Patient braucht Heilberufe, die Zeit für ihn haben und die für diese Zeit auch bezahlt werden. Im ambulanten Bereich haben sie das gleiche Problem, dass die Ärzte ja nur für die Handstriche bezahlt werden. Aber wenn sie mit Patienten sprechen, dann kriegen sie nur eine Pauschale. Pauschale von 50 Euro im Quartal. Das ist unverantwortlich, so etwas, finde ich.
Also vielleicht muss man neue Wege finden, auch den Erfolg von Medizin zu messen. Da kann man sicher auch Patienten stärker mit einbeziehen. Wird man warten müssen, bis es zum Ärztenotstand kommt, bevor die Wende passieren wird im Gesundheitssystem?
Wir steuern auf einen Ärztenotstand zu. Wir werden immer mehr Probleme haben, Ärzte zu kriegen. Wir merken das schon im ländlichen Raum. Das wird weiter zunehmen und das wird irgendwann besorgniserregende Ausmaße annehmen, dass wir immer mehr gezwungen werden, auch ausländische Ärzte einzustellen. Wir haben das an vielen Orten jetzt schon. Ich finde diese Entwicklung sehr besorgniserregend und ich finde, dass
nicht wegen der ausländischen Ärzte, aber
es ist besorgniserregend, dass wir einen Ärztemangel haben und dass die Politik das nicht sehen will. Das ist sehr besorgniserregend. Bei der Pflege hat die Politik 15 Jahre lang nur zugesehen, obwohl es absehbar war. Und jetzt plötzlich schwenkt sie um, aber jetzt zahlt sie sogar die Pflegestellen. Aber es gibt keine Pflegenden mehr. Die sind weg. Und das Gleiche machen wir jetzt mit den Ärzten.
Herr Maio, was wünschen Sie sich denn, damit der Kostendruck, über den wir jetzt gesprochen haben, die Medizin nicht kaputt macht?
Ich vermisse eine Politik, die weitsichtig ist, die heute schon die Probleme erkennt, um sie heute schon anzupacken und nicht erst wartet, bis eine wirklich desaströse Situation vorliegt.
Tja, jetzt haben wir einen Gesundheitsminister, der sehr jung ist, der wahrscheinlich nicht so schnell Patient sein wird.
Er hätte sich eben weniger auf die Widerspruchslösung kaprizieren sollen, die ich für sehr unvernünftig halte, und stattdessen die echten Probleme unserer Zeit angehen müssen. Und die echten Probleme liegen in der in dem Abbau des Sozialen durch die marktwirtschaftliche und ökonomische Ausrichtung der Medizin.
Ganz vielen Dank an Sie, Stefanie Mayo, fürs Dasein und für Ihre Erkenntnisse, Erfahrungen aus dem Gesundheitssystem, das unter dem Kostendruck Ärzte in die Knie zwingt mit ihrem Anspruch von Medizin. Ja, und wer Lust hat, noch mehr darüber zu erfahren, das Buch von Giovanni Mayo finden Sie auf der Webseite zur Sendung. Ganz vielen Dank an Sie, Giovanni Mayo, Arzt und Medizinethiker.
Ich danke Ihnen, Frau Hafner.
Und danke für Ihr Interesse, sagt Gabi Hafner. Die ganze Sendung zum Nachhören unter mk-online.de leben. Bis bald.